Also, willkommen zurück zu Dev Radio, hier auf Radio Free FM. Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen unter 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch wie immer erreichen über Twitter, einfach an @dev_radio. Ihr könnt uns auch erreichen im IRC, auf irc-in-ulm.de im Channel Dev Radio. Oh, was ist in den letzten zwei Wochen so Großartiges passiert?
Naja, letzte Woche ist natürlich alles Mögliche passiert. Gerade die letzten Tage eigentlich ist, naja, okay, die letzten zwei Wochen kam ein Vortrag auf TED. Für die, die es nicht kennen, TED, T-E-D, ist halt eine Webseite, wo Leuten vortragen, und normalerweise gibt es da über alles Mögliches, wie offene Daten, aber auch zum Beispiel hat der Herr Lessing von der Creative Commons hat mal da vorgetragen, und vor ein paar Wochen war da der Edward Snowden mit einem Vortrag. Man denkt sich dann, naja, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Der Snowden, der liegt doch irgendwo in Russland. Stimmt. Er hat nämlich so eine Art Telepresence-Robot gehabt, wo er halt quasi auf dem Bildschirm vorgetragen hat. Das war eigentlich sehr lustig und zwar ein bisschen interviewmäßig. Und das war im März, das heißt diesen Monat noch. Und es gab auch einen Response von der NSA auf diesen Vortrag. Beiden sind ungefähr eine halbe Stunde lang und sind eigentlich ziemlich interessant anzuhören. Man kann sie finden auf zum Beispiel YouTube, aber auch natürlich auf TED.com, TED.com. Ja, wissenswert. Mhm. Hattest du auch noch Nachrichten?
Ja, einen richtigen Tab aufmachen. Ja, die Türkei hat ja Twitter abgeschaltet. Genau. Angeblich ja einfach, die einen behaupten ja, dass Erdogan es einfach gemacht hat, ob er in der Macht bleibt. Irgendwie war es eher so einfach nur Zufall, dass er gerade zufälligerweise da war, weil es haben sich anscheinend Leute beschwert, dass auf Twitter Gesetze gebrochen werden. Es werden Leute beleidigt, Privatsphäre wird verletzt, genauso wie Datenschutz. Und er war halt zufällig gesagt und gemeint, ja, dann eskalieren wir das mal und machen Twitter zu.
Ja, naja, also so ganz stimmt, tut es glaube ich nicht. Ich habe gestern zufällig Nachrichten-Sachen ausgelesen und festgestellt, es gibt einen Vortrag von der Erdogan, ist natürlich übersetzt, aber trotzdem scheint er wohl gesagt zu haben, dass der so viel auf ihm geschimpft wird und dass er das eigentlich loswerden möchte. Gut. Wie das jetzt tatsächlich sitzt und ob es jetzt trotzdem funktioniert, ist unklar. Ein Fakt ist da, nämlich die Leute aus Türkei, die sind ausführlich dabei noch zu twittern, trotz Blog. Das heißt, bis jetzt hat eigentlich keinen Effekt gehabt, laut den Nachrichten aus den Niederlanden.
Naja, ist ja nicht so schwierig.
Nee, ich weiß ja nicht, wie die Blogtechnisch funktioniert, das würde mich eigentlich interessieren.
Notfalls kann man, es geht immer irgendwie.
Egal. Ja, es geht immer irgendwie, aber es gibt halt verschiedene Stufen von irgendwie. Und viele davon sind halt nicht von normalen Leuten erreichbar vielleicht. Oder eher mit, oder halt nicht in kurzer Zeit. Gut. Weitere Nachricht noch? Sonst gehen wir nämlich rüber zum Thema.
Kommen wir zum Thema einfach.
Dann kommen wir zum Thema. Erstmal, was ist das denn, diesen Open-Geschichte? Ja, ja. Ich wollte eigentlich, ursprünglich war der Idee, mal von Open Data zu erzählen. Nach ein bisschen Suchen habe ich natürlich festgestellt, dass vor zwei Jahren eine vorherige Folge gab, nämlich Folge Nummer 212 mit der Titel Ein Herzchen, das heißt kleiner 3, aus Mai 2012. Und das war eine Folge über der Datalove-Gruppe. Und ich habe dann mal nachgefragt bei die Datalove-Gruppe, wo ich selber auch relativ neu, aber auch dabei bin, sollten wir nochmal so eine Folge machen. Und die haben gemeint, das können wir sehr gerne machen. Deswegen wollte ich das mal sehen, habe dann die Sendung reingehört und festgestellt, da ist ziemlich viel drin, was ich eigentlich erzählen wollte heute. Und habe dann gesagt, okay, ja, open alles. Ich werde natürlich wieder von Anfang anfangen und ein bisschen alles erklären, aber ein bisschen neuen Einsteck machen und dann sagen, ha, wir haben ja Open Source. Wir haben auch noch Open Science, das ist noch ein anderes Thema. Und je nach Interesse können wir halt das beliebig skalieren, wie wir das genau diskutieren.
So, da ja nicht alle in sofort wissen, um was es jetzt geht. Ich meine, die Folge müsste man erst noch nachhören. Wir haben ja vielleicht auch Live-Zuhörer, man weiß es ja nie.
doch, erzähl. Ich glaube, da sind ein paar in IRC drin gerade.
Erzähl doch mal, was der Gedanke ist von Open.
Open alles. Naja, fangen wir mal an bei das Thema Open Source. Ich meine, ich hoffe, für die meisten von uns ist das Thema Open Source ein bisschen bekannt. Das Grundidee von Open Source ist, ich habe Quellcode und die veröffentliche ich, damit ich andere Leute helfen kann bei Schreiben von ihrem Code. Bekanntes Beispiel ist ja natürlich der Linux-Kernel. Da scheint es wohl ziemlich gut zu funktionieren. Und in die letzte, wie lange ist es jetzt? So letzte 10 Jahre oder so? Oder letzte 5 vielleicht, ist das Prinzip, dass ich meine Code veröffentliche, damit jemand anderes was besser machen kann, ist eigentlich für Daten auch dazu gekommen. Bevor wir dann tatsächlich zu dem Open Data gehen, wollte ich noch auf eine Sache hinweisen. Das habe ich nämlich erst heute gefunden und das heißt opensourcepublicsector.de, eine ganz lange URL. Und was sie da machen, ist eigentlich erklären, wie man ja in so offener Verwaltung und Stadt und so weiter, wie man da Open Source anwenden soll und wo man das da anwenden kann, für welche Zwecke, zum Beispiel für das Betreiben von Server, aber auch für das Verwenden von Texteditoren. Und das geht langsam, auf dieser Webseite geht es auch in Richtung Open Data.
Ah. Haben Sie da auch was von Wollmux erzählt?
Von?
Wollmux.
Was ist denn Wollmux?
Die Stadt München hat irgendwann beschlossen, sie wollen auf Open Source umsteigen und haben dementsprechend das Wollmux entwickeln lassen. Das ist die eierlegende Wollmilchsau, deswegen heißt sie Wollmux.
Und wie schreibt man das?
Wollmux. Es ist so mehr oder weniger ein System, mit dem die ganze Verwaltung jetzt anscheinend arbeitet.
Na, das ist doch schön.
Das Ding macht automatisierte Briefköpfe und so weiter.
Ah, okay, na, das ist doch gut. Ja, Open Source in dem Public Sector. Das ist übrigens auch in breiterem Sinne, ich glaube sogar europaweit, irgendwann mal beschlossen worden, dass man doch jetzt endlich mal umgehen soll nach Open Source, und zwar in der Verwaltung, damit es halt einfacher wird, um zum Beispiel Bürger dabei zu sehen und zu sagen, hey, das ist, was wir machen, und ihr könnt auch diese Sachen einsehen und feststellen, das ist sicher, das ist gut oder das ist sinnvoll, was ihr macht. Und das ist auch eigentlich das so die Hintergedanke bei Open Data, die vielleicht nicht immer da ist, aber sehr oft. Nämlich, ich veröffentliche meine Daten, damit Leuten einsehen können, was haben die Leute in die Politik oder in die Staatsverwaltung oder sonst wo, was haben die gemacht und ist das sinnvoll, hat es die Zwecke erfüllt und so weiter. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt bei Open Data. Gut. Ich glaube, Mindstorm in IRC fragt gerade, hieß es nicht Linux in München, Limux in München? Ich habe kurz gesucht und das scheint wohl was Ähnliches zu sein.
Ich glaube, das war das komplette Projekt. Ich habe dementsprechend auch die Distri, die Linux-Distri von denen. Und ein Teil davon ist ja das Wollmux. Das ist nur eine Erweiterung für das Open Office, was zufälligerweise auch noch kompatibel ist zu LibreOffice.
Extension for Open Office, sagt code.google.com auch drüber. Gut, das Ganze wird schon seit 2006, sehe ich hier gerade, angetrieben aus der EU. Und da gibt es dann auch entsprechend Geld und so weiter. Und deswegen kommt es so langsam auf. Oder vielleicht ist es einer der Gründe. Gut. Aber das war das. Aber eigentlich wollten wir ja über Open Data reden. Das war der Anfang von dieser ganzen Geschichte. Was ist denn Open Data? Ja, das Grundidee, wie ich eigentlich vorher schon erklärt habe, ist, dass ich, wenn ich Daten habe, dass ich die immer veröffentlichen soll. Das heißt zum Beispiel, ich bin in Stadt und ich habe irgendwie einen Haushalt, wo hier halt registriert wird, wie viel Geld ich ausgebe, für was und so weiter. Solche Daten soll ich publik machen. Naja, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Einer ist Transparenz. Wenn ich Stadtverwaltung bin, ich werde ja gewählt, um halt die Gesellschaft besser zu machen und zu verbessern und überhaupt laufen zu halten. Und dann sollte man auch prüfen können, dass ich das tatsächlich mache. Das ist das Transparenzaspekt. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass Leuten in der Gesellschaft Idee haben wir, was man besser machen könnte. Zum Beispiel könnte es daraus Vorschläge geben, dass Sachen geändert werden sollen, aus irgendeinem Grund. Und dann zwar nicht aus politischen Idealen, sondern dann eher aus halt praktischer Gründe. Das heißt, im Großen und Ganzen, ich veröffentliche die Daten, damit anderen was Sinnvolles damit die Daten machen können. Sei es eine Kartebauer, die anzeigt, wie Fahrpläne dann aussehen in der Praxis oder wie schnell ich gewisse Orte erreichen kann oder auch, dass die sich neue politische Entscheidungen ausdenken. Und das letzte Punkt, das auch noch wichtig ist, was man auch aus der Open Source kennt, ist, dass die Daten auch wieder weiterverbreitet werden können sollen. Das heißt, ich gebe Daten aus. Das Grundidee ist nicht nur, dass man die Daten hernimmt und irgendwie anzeigen kann, sondern dass man die auch wieder weiterverbreiten kann und erweitern mit zum Beispiel Summe, Durchschnitt, Mediane oder sonstige Analyse einfach erweitern kann. Ja. Jetzt werden vielleicht viele von euch sagen, ha, das Veröffentlichen von all diesen Daten ist nicht so ein Datenschutzproblem.
Ja, ich meine, wir reden hier nur von Daten. Du hast nicht spezifiziert, was für Daten.
Nee, genau. Die Frage ist generell natürlich, was für Daten. Aber insbesondere wollte ich eine Sache, bevor wir anfangen, tatsächlich die Arten von Daten zu diskutieren, kurz anschreiben, was ist denn jetzt das Privacy-Problem? Ich meine, wenn ich irgendwie personenbezogene Daten habe, dann könnte es natürlich sein, wenn die irgendwie publik gemacht werden, dass ich das nicht so cool finde, wenn irgendwie da steht von ha, Renz wohnt Stelle so und so. Das wäre ja nicht so schön. Deswegen gibt es halt das Grundverständnis bei vielen in der Open Data Community, dass personenbezogene Daten eigentlich nie Open Data betreffen. Man soll eigentlich nie personenbezogene Daten oder halt auch pseudonymisierte Daten sollte man eigentlich nicht veröffentlichen. Warum? Naja, einfach aus der Grund, dass personenbezogene Daten fast immer zum Privacy-Problem leiten, das eigentlich nicht zu lösen ist. Und natürlich kann man Daten anonymisieren. Wenn wir zum Beispiel bei Google anschauen, dann sagen die, ja, wir anonymisieren aber alle unsere Daten, wenn die das veröffentlichen. Aber wenn anonymisieren das Wegschneiden von der 8 letzte Bits vom IP-Adresse ist, ja, gut, nee, danke. Ein anderes Beispiel ist, dass die anonyme Daten, die Netflix früher mal veröffentlicht hat, das war irgendwie ein Sample von Millionen Leuten aus ihren Datenbank und da haben die einfach die Nutzer so weggenommen, die Nutzerdaten. Dann haben die behauptet, ja, es ist anonymisiert. Und danach sind halt Privacy Forces hergegangen, die haben die Daten genommen und rein mit diese Daten rumgemalt und festgestellt, wir können irgendwie 95% der Leute identifizieren. Punkt. Ist nicht so schön. Deswegen soll man generell personenbezogene Daten oder Daten, die irgendwann mal personenbezogen waren, versuchen nicht zu veröffentlichen. Wenn dann irgendwie durchschnittlich Gehalt zum Beispiel, könnte man ja über Stadtteile aggregieren. Wenn man Sachen über Stadtteile aggregiert, dann wird es sehr schwierig, Leuten zu identifizieren natürlich. Das heißt, das wäre ein Ansatz. Deswegen ist natürlich bei Open Data auch eher so ein Problem, die Auflösung für die Daten richtig zu kriegen. Ja. Die Auflösung so zu wählen, dass du ausreichend viele Daten hast und ausreichend höhere Auflösung, aber so klein, dass es irgendwie nicht personenbezogen sein kann. Mhm. Auch nicht versehentlich.
Also wenn keine personenbezogenen Daten sein dürfen, was für Daten dürfen denn drin sein?
Ja, das ist natürlich eine schöne Frage. Da habe ich ja... Ups. Ja. Genau. Naja, was sind denn ein schönes Beispiel? Ich habe das Beispiel von Haushalt genannt. Zum Beispiel der Stadt Ulm, die machen das sehr schön. Die veröffentlichen jedes Jahr ihren ganzen Haushalt, auch das Land Baden-Württemberg. Aber da kommen wir alles nachher noch dazu. Mhm. Wenn wir einen der Hauptgruppen, wovon ich nachher noch reden werde, die Webseite anschauen, dann steht da Geodaten als eigentlich so Hauptteil. Das sind so geologische Daten, das heißt irgendwie Karten, Straßen, Name von Sachen und so weiter. Gebäude natürlich auch. Und diese Geodaten finden wir in der Praxis eigentlich fast immer bei OpenStreetMap. Weil da werden ja viele Daten gelagert und das sind eigentlich genau die Geodaten. Geologische Daten oder halt topologische Daten, die man verwenden kann, um tolle Karten zu bauen. Ein anderer ist das... sorry?
Ja.
Oh, ich wollte es sagen. Kultur ist eine andere Möglichkeit. Da weiß ich persönlich eigentlich nicht so viel. Aber das sind laut hier Inhalten von Museen und so weiter. Ein anderes Beispiel ist irgendwie Wissenschaft vielleicht. Aber ganz interessant ist natürlich das Finanzbeispiel. Zum Beispiel gibt es bei das Land Baden-Württemberg gibt es einen 5-Jahren-Takt Daten, die uns sagen, wie viel Grund... Genau, wie viel Land da verkauft werden ist. Und ein anderes Beispiel ist die Haushalt von der Bund, sowie auch von das Land und von den Stadtkreis Ulm. Die werden allen veröffentlicht, die kann man herunterladen, und zwar in Jahrentag meistens. Weitere Statistiken kann man natürlich auch runterziehen, zum Beispiel irgendwie Volkszählungen oder so. Wetterdaten, Umweltdaten, insbesondere aber auch Transportdaten. Transportdaten, da kommen wir ja nachher noch dazu, weil das ist ein Sperrpunkt eigentlich. Transportdaten sind zum Beispiel die Daten von der SWU. Und zwar
öffentliche Verkehrsmittel.
Genau. Das war's, das habe ich gesucht, danke. Gut. Insbesondere ein Aspekt, das ich noch kurz benennen wollte, ist die geschäftliche Nutzung von Daten. Wenn ich diese Sachen veröffentliche, kann man sich mal überlegen, was passiert jetzt, wenn irgendwie Geschäften diese Daten nutzen? Soll das möglich sein? Rein aus ideologischen Gründen. Oder sagt man, nee, das haben wir lieber nicht. In der Open-Source-Welt ist es so ein ziemliches... Ja, Gefricke, sag ich mal.
Her? Ja.
Soll man es machen, soll man es nicht machen? Ja.
Darf ich mir das so vorstellen wie bei Open Source Code GNU gegen BSD? So ähnlich?
Das ist bei Open Source ein Riesenproblem. Aber eigentlich ist es für Open Data ein viel kleineres Problem. Das wollte ich nämlich drauf hinaus. Okay, wenn man die Praxis anschaut und mal überlegt, wie viel Code aus der Kernel jetzt von Geschäfte kommt, ich rede dann von der Linux-Kernel natürlich und nicht der BSD-Kernel. Von der Linux-Kernel kommt irgendwie 80% oder 90% von die Zeilen an Code, die sind irgendwie nach Geschäften zurückzuleiten. Aber trotzdem, ich meine, der Kernel ist ja schön und der ist toll und der funktioniert ganz gut. Und das ist eigentlich bei Open Data lizenzmäßig so ähnlich. Im Grunde genommen, wenn Daten veröffentlicht werden, dann dürfen die auch wieder weiter veröffentlicht werden. Es gibt aber keine Pflicht, irgendwie Quellcode, die diese Open Data verwenden, zum Beispiel wieder weiter zu verbreiten. Das heißt, es ist quasi BSD-mäßig. Mhm. Von Lizenzkonstruktion her. Es gibt keine Verpflichtung, was weiterzuleiten, aber es ist empfohlen. Wichtig zu sagen ist, in Open Data Umfeld wird es als wichtig gesehen, dass Geschäften auch was mit die Daten zu machen. Es ist gerne gesehen, weil dann zeigen wir, dass es sinnvoll ist und wirtschaftlich gut ist für zum Beispiel der Stadt, um solche Daten zu veröffentlichen.
Gut.
Das war so die Definitionsgeschichte. Mhm. Hast du dir noch Fragen zum Beispiel? Mhm. Oder vielleicht im IRC hat jemand Frage. Mhm.
Ja, Matto fragt, was für Lizenzen werden denn da angewendet? Eine sehr gute Frage, muss ich sagen, für Open Data. Genau.
Mir fällt immer die Name nicht ein. Es gibt die Open Data Lizenz. Das ist der ODBL, heißt er. Ich weiß nur immer nicht, wofür das genau steht. Und das ist eigentlich der Lizenz, die man immer verwendet für das Veröffentlichen von Daten. Und eine andere Lizenz, die auch noch oft gesehen wird, ist der Creative Commons Lizenz. Das sind eigentlich die zwei häufigsten. Wir kommen nachher noch auf die Datenportale von die verschiedenen Ebenen von Verwaltung und da gibt es meistens diese Lizenzen, wenn man da umschaut.
Okay, ich sehe hier, heißt wohl anscheinend Open Data Commons, Open Database License.
Open Database License, genau das war's.
Yeah.
Und das ist eigentlich der eine Lizenz, die man oft sieht, wenn es kein Creative Commons ist.
Ja, über Lizenzen sollte man vielleicht eine Sendung mal machen, weil ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren und was ich machen darf und was nicht.
Schwierig. Ja, ich habe vor kurzem mal versucht, ich glaube, ich habe irgendwie Creative Commons Sachen gehabt in irgendwelcher Foliensatz. Und ich habe mir überlegt, was soll ich ja jetzt für Lizenz auf diese Folien draufpacken, damit es irgendwie sinnvoll ist. Und ich habe dann festgestellt, ich habe nur eine Wahl und das ist CC BY SA. Creative Commons mit Benennung und same.
Share alike,
genau. Und das ist total kacke, weil das will ich gar nicht. Ich will eigentlich, dass alle meine Folien anwenden dürfen, egal was mir was.
Also du möchtest das Share alike weghaben?
Eigentlich möchte ich das auch weghaben.
Aber du hattest Material gehabt, wo Share alike drin stand.
Ja, genau. Und das geht nicht.
Dann kannst du Share alike nicht mehr weglassen, ja.
Ich kann ja das Share alike Material wegputzen. Aber das ist immer so nervig bei Lizenzen. Ich glaube, da können wir ein eigenes Sendung drüber machen.
Ja, da können wir eine Sendung drüber machen. Genau. Wir haben immer wieder was erwähnt, insbesondere mit CC-Lizenzen auf Musik. Kam öfters mal, so vor Zeiten, wo noch andere Leute Musik gespielt haben.
Genau. Gerade kam in IRC noch die Frage, ist es nicht so, dass wir schon eine Sendung über Lizenzen hatten? Das kann sehr gut sein. Da hat sich aber in der letzten Zeit was getan. Zum Beispiel hat Creative Commons eine neue Lizenz veröffentlicht. Die sind jetzt bei 4.0.
Oh, und 4? Ich kenne das 2.0.
Was?
Ja.
Aber 2.0 ist irgendwie 20 Jahre alt oder so. Nee, nicht 20, eher 10.
Gut. Okay, ich habe eindeutig was verschlafen.
Es gab noch eine 3 und bei 3 gab es Problem, dass die Internationalisierung davon eigentlich total kacke war. Nämlich waren die Rechten nicht konsistent über Landesgrenze hinaus und das haben die erst nachher festgestellt und dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir 4.0, damit wir diese Probleme lösen. Okay. Das ist aber relativ neu.
Okay.
Neben das gibt es einen, nämlich der richtige Lizenz für mich persönlich, der CC0. Das ist einfach, ich gebe alles frei und mach, was ihr wollt, fertig. Und der gefällt mir am meisten.
Also wir sollten wieder zum Thema zurückkommen. Machen wir erstmal Musik.
Okay, bitteschön.
がるこの想い抑えられない、何もかも脱ぎ捨てろ。
Willkommen zurück bei Radio, Death Radio hier auf Radio Free FM. Ihr könnt uns erreichen wie immer per telefonisch 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch in Twitter erreichen, irc-in-ulm.de im Channel Death Radio oder auf Twitter an @dev_radio.
Und bei Twitter ist ein Unterstrich und bei IRC nicht. Was manchmal bei mir für Verwirrung sorgt. Gut. Ja.
Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass die Musik, die ich gerade abgespielt habe, vom Computer irgendwie leckt. Ich versuch's zu fixen.
Ja, ja. Gut. Mittlerweile reden wir weiter über das Thema Open Data. Wie schon gesagt, diese Sendung geht hauptsächlich um Open Data. Open Data gibt es auf viele Stufen eigentlich in der Verwaltung. Zuerst mal wieder der Stadt Ulm. Das war eigentlich in der letzten Sendung auch so. Aber der Stadt Ulm ist immer noch ziemlich aktiv dabei, um halt Daten zu veröffentlichen, die sie produzieren bei ihrer Arbeit. Und die werden veröffentlicht in einem speziellen Portal. Das nennt sich daten.ulm.de. Einfach das Wort Daten, und wenn man da drauf geht, dann kann man sehen, was es da alles so für interessante Daten gibt. Neben datenulm.de gibt es auch noch ziemlich aktive Beiträge auf OpenStreetMap. Da sind in Ulm sehr viele Details drin, zumindest ist für mich persönlich. Wenn ich das vergleiche mit wo ich früher studiert habe, dann stelle ich fest, in Ulm ist die Datenqualität von OpenStreetMap wesentlich besser. Um es mal kurz zusammenzufassen, der Stadt macht ganz viel und macht es auch ganz gut. Wir sind sehr begeistert. Gut, dann kann man noch mal kurz in die Themenliste reinschauen. Dann gibt es da verschiedene Sachen wie Politik und Wählen, sowie auch soziale Sachen, Transport, Verkehr, Wirtschaft sogar auch und zum Beispiel auch Bevölkerungsdaten. Gut, ich werde jetzt natürlich nicht alles vorlesen, weil das wäre ja langweilig, aber ich kann darauf hinweisen, dass die Stadt sehr viel macht. Neben der Stadtebene oder der Stadtkreisebene, unklar, wie das jetzt genau funktioniert, gibt es auf Landesebene auch noch was. Da gibt es ein was formaler aussehendes Portal. Das findet man auf opendata.service-bw.de. Keine Sorgen, wir werden halt die URLs alle nochmal eintragen irgendwo, damit ihr nachher draufklicken könnt. Das Land Baden-Württemberg veröffentlicht da seine Daten. Wenn wir das vergleichen mit die Kollegen in Neu-Ulm, ist es, glaube ich, ein bisschen weniger in Menge von Daten. Aber auf der Baden-Württemberg-Portal, da gibt es auch welche Daten, aber nicht so viel wie bei Ulm. Gut, was gibt es da denn für Daten? Naja, zum Beispiel gibt es Flächenerhebung. Ich hatte was ganz Interessantes gefunden. Kann mir leider gerade nicht merken, was das, wie das jetzt hieß. Ja, genau. Kaufwerte von für Bauland gibt's. Und zwar gibt es die Daten schon seit 1995 in 5-Jahren-Takt. Und wenn man da drauf geht, dann kann man sehr gut sehen, wie eigentlich die Preise sich so entwickelt haben. Von Bauland eigentlich. Wenn man dann mal reinschaut, dann kann man auch feststellen, dass in Ulm, ich glaube, insgesamt irgendwie 20 Kaufmomenten heißt. 20 Instanzen von Kauf sind da nur festgestellt worden von Land, von Bauland in ganz Ulm. Das hat mich ein bisschen gewundert und ich habe das auch mit der Region Stuttgart, steht auch drauf, glaube ich. Da habe ich es verglichen und in Stuttgart ist, glaube ich, 3000 oder so. Das fand ich ein sehr interessantes Ergebnis.
Ist es einfach nur, dass die Leute nicht, dass es einfach nicht aufgezeichnet wird oder dass es wirklich so wenig viele Leute Land kaufen?
Ich vermute, dass es gesetzlich verpflichtet ist, aber ehrlich gesagt kann ich das nicht sagen. Ich meine, okay, vielleicht ist das ein grundlegenderes Problem, das ich kurz erklären soll. Mhm. Es geht bei Open Data nicht darum, festzustellen, woher was passiert ist, woher diese Daten denn kommen. Ich meine, wenn man Wissenschaft betreibt, dann versucht man natürlich halt Daten herzunehmen und da dann halt eine Conclusion draus zu ziehen und sagen, okay, ich habe jetzt das festgestellt und das ist weil. Aber das und das ist weil ist bei Open Data nicht unbedingt das Hauptziel. Ich meine, es ist ja interessant und vielen Leuten können das dafür anwenden, aber eigentlich ist es für Open Data erstmal wichtig, dass die Daten veröffentlicht werden und bekannt gemacht werden können, sodass andere Leute da sinnvolle Sachen drüber sagen können. Ich bin ja kein Verwaltungswissenschaftler. Ich weiß auch nichts von, wie man so eine Stadt verwaltet. Deswegen kann ich ja auch nicht sagen, warum das jetzt so ist. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Wir versuchen, die Daten halt zu zeigen und zu erklären. Und nicht, um irgendwie Erklärungen zu geben selbst. Nicht irgendwie selbst da, Erklärungen zu geben. Ja? Nee?
Ich stimme
okay.
Zu. Ich sag,
nee, ich finde es immer gut, wenn du Fragen stellst, weil ich erzähle ja eine Geschichte und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas richtig erzähle und eigentlich stelle ich dann nachher fest, dass es total unklar war, was ich gesagt habe.
Ich muss nur sagen, ich habe keine Ahnung, du bist gerade aktuell
der Experte. Nee, deswegen ist es gut. Ja. Übrigens, Marto hat gesagt, dass du klarer reden solltest. Ja.
Ah, okay.
Neben der Landesebene und Staatsebene gibt es auch noch der Bundesebene natürlich. Auf Bundesebene gibt es govdata.de, govdata.de, wo halt alle Daten oder naja, alle Daten aller Verwaltungsebenen zentral zugänglich, steht auf der Seite. Das jetzt stimmt, ist unklar. Aber da gibt es eine ähnliche Verteilung, Bevölkerung, Wissenschaft, Gesetz, Gesundheit und so weiter. Und da gibt es ungefähr alles, was man haben kann, eigentlich innerhalb Deutschland. Gut. Das ist die Verwaltungsseite. Ich meine, wir als halt Open Data Leute sind natürlich sehr, sehr abhängig von, was die uns zur Verfügung stellen. Und ich wollte nochmal benachdrücken, dass wir da in Ulm ziemlich gut sitzen. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Daten zur Verfügung. Und gerade eigentlich so viel, dass man nicht wirklich weiß, was man damit anfangen soll. Gut. Dann kommen wir zu die Gruppen, die eigentlich sich damit beschäftigen. Das sind natürlich unendlich viele Gruppen. Und ich will auch nicht sagen, dass, was ich hier jetzt erklären werde, dass es halt eine vollständige Liste ist. Aber die wichtigste, wovon ich weiß, das ist erstens mal die Datalove-Gruppe. Die nennt sich auch mal OMAPI. Das ist ein bisschen kompliziert. Das hat ja Gründe, historische Gründe, glaube ich. Der Datalove-Gruppe ist so eine wechselnde Gruppe von hauptsächlich Informatikstudenten und Medieninformatikstudenten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und eigentlich sind wir von der Open Data-Gruppe dabei, ein bisschen zu größer zu werden und versuchen halt mehrere Leute zu uns zu kommen und insbesondere auch nicht die Informatiker. Wenn ihr euch da gerufen wollt, dann höre gerne weiter. Auf ulmapi.de findet man die Webseite, kann man finden, wie man mitmachen kann und so weiter. Mehr darüber erkläre ich dann nachher noch. Aber bevor wir dahin gehen, wollte ich noch zwei andere Gruppen ansprechen. Der erste ist dann Code for Germany. Code for Germany ist ein Programm von einer ganzen Gruppe von Leuten und die versuchen, das Programmierteil oder das Entwicklungsteil von Open Data zu unterstützen, hauptsächlich. Was machen die denn so? Naja, die versuchen halt die lokale Gruppen, zum Beispiel ist der Datalove-Gruppe eine lokale Gruppe, die sich auf Stadtebene befindet und das sind natürlich nicht für ganz Deutschland, sondern dann für Ulm. Und das Ziel von Code for Germany und auch der Open Knowledge Foundation, wo wir gleich drauf kommen, ist, die Leute zusammenzuweben und versuchen halt Kommunizierung möglich zu machen und das ein bisschen besser zu organisieren. Das scheint wohl ganz gut zu laufen. Meine Erfahrung bis jetzt als halt Neuanfänger bei der Datalove-Gruppe ist, dass es relativ dezentral läuft. Das heißt, wir sind meines Wissens unabhängig von die Gruppen, aber das baut sich alles jetzt erst auf. Das war Code for Germany. Übrigens ist das Code for Germany ein Programm von der Open Knowledge Foundation und noch zwei andere Gruppen, die hießen Code for America und eine gewisse große Suchmaschine mit Namen G. Dementsprechend gibt es dann auch Geld. Ich soll vielleicht noch kurz erklären, was denn Code for America ist. Das ist ein ähnliches Projekt aus der USA, die schon Sachen erreicht haben, oder naja, laut dieser Webseite auf jeden Fall. Ich kenne mich leider mit der Gruppe Code for America selbst nicht so gut aus, aber die haben wohl sehr viel erreicht. Wenn man zum Beispiel die Open Knowledge Foundation Webseite anschaut, da kann man da finden, wie viele Daten pro Landesebene eigentlich überhaupt verfügbar sind. Und wenn man da drauf schaut, dann kann man feststellen, dass Amerika weitgehend oben dran steht mit das Veröffentlichen von Daten auf verschiedenen Ebenen. Neben Code for Germany gibt es auch noch der Open Knowledge Foundation. In der Open Knowledge Foundation wird gearbeitet mit auch wieder einer Menge von Leuten. Da gibt es auf weltweiter Ebene, die haben so eine Art Mission und die sagen, wir versuchen allen Leuten zu einigen, die irgendwas mit Open Data machen möchten. Und naja, das ist hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, aber die sind ja ziemlich organisierend dabei. Und die organisieren halt Projekte wie Code for Germany, da gibt es halt andere Beispiele, die organisieren auch Events und so weiter. Und es gibt ja Projekte wie zum Beispiel das CKAN-Projekt, CKAN. Das ist eine Art Software-Tool, womit man halt Daten veröffentlichen kann. Und einfach Daten als Stadt hergehen kann und sagen, hey, jetzt kann ich einfach meine Daten so uploaden und fertig. Ich muss nicht so viel mehr machen. Weil ein Aufwand, es ist natürlich auch ein Riesenaufwand für Verwaltung. Und die erzeugen zwar die Daten, aber man muss natürlich überprüfen, ist es jetzt rechtlich okay und wo lege ich das denn hin und wie mache ich dann eine Webseite, die sinnvoll ist dazu. Und das Letzte ist eigentlich ein Problem,
das von sich aus wird. Wie mache ich ein Format, das jeder lesen kann?
Genau, das ist auch ein ziemlich großes Problem. Ich glaube, das wird für das CKAN selbst nicht gelöst. Wenn man die Daten zum Beispiel bei der Stadt Ulm anschaut, dann sind die meistens in TSV oder XLS, was eine halboptimale Lösung ist. Aber die Daten sind auf jeden Fall da und es sind einfache Tabellen. Das heißt, man kann LibreOffice hernehmen, die aufmachen und lesen. Es ist nicht irgendwie Daten, ja, die nicht verfügbar sein. Aber das stimmt, eigentlich ist Verfügbarkeit für beliebige Leute auch ein Kernaspekt von Open Data.
Naja. Ja, gut, Tabellen sind einfacher zu lesen als PDFs, das stimmt.
Genau. Stefan Kaufmann bringt immer das Beispiel von PDFs. Er sagt, wir sollten nicht irgendwie von Hand alles aus dem PDF rüber kopieren müssen und rausfrickeln, und das geht gar nicht. Und das ist keine Open Data. Das ist immer sein klassisches Beispiel. Gut, ein anderes Beispiel, was die machen, ist das School of Data, wo sie halt so eine Art Online-Training haben, wo sie erklären, was kann man denn da alles so mit Daten machen. Das ist die internationale Ebene, das ist okfn.org. Es gibt auch eine Open Knowledge Foundation Deutschland. Das ist eine ähnliche Gruppe eigentlich, die es auf Deutschland-Ebene alles organisiert. Da gibt es eine Website, okfn.de, und da findet man, was die denn so alles machen. Und dann findet man auch raus, dass die ziemlich unterstützt werden von aller möglichen Ecke eigentlich. Die haben auch so eine schöne Liste von Zielen, zum Beispiel die Förderung des freien Zugangs zu sowie der Schaffung, Nutzung und Verbreitung von Wissen. Ja, gut. Und so gibt es halt so ganz abstrakte Ziele eigentlich. Und das wird dann konkreter, je nachdem man eigentlich sozusagen weiter runter geht zu die tatsächlichen Gruppen. Auf codeforgermany.de, um nochmal drauf zurückzukommen, findet man auch eine Liste von Open Knowledge Foundation Gruppe, die eigentlich, wie gesagt, dezentral sind. Ich klicke nochmal kurz drauf, damit ich es richtig erzähle. Wenn man da runter scrollt, dann sieht man einen Blog Termine und dann stehen da ganz oben dran steht OKLab Berlin und das OKLab Hamburg und da steht das OKLab Münster und da steht das OKLab Ulm. Ulm ist ziemlich vorne dran. Wir sind einen der vier, die da stehen, und das ist wohl eigentlich ganz toll. Und ich bin da begeistert und froh, dass wir so vorne dabei sind, obwohl wir eigentlich eine recht kleine Gruppe sind.
Aha.
Genau. Cool. Ja, eigentlich ganz cool. Und jetzt ist natürlich das Ziel halt, die Leute zu versuchen, dass sie zu uns kommen und dass wir mehr machen können und dementsprechend auch schönere Projekte machen können.
Mhm. Ja. So.
Ja.
Ja, was man so Produkt sehen wir, glaube ich, nach Musik, oder?
Ja, ich habe nur kurz reingeschaut, ob es noch was gab, aber bitteschön. Mhm. Thank you.
Thank you. Radio Free FM 102.6.
So, wir kommen zurück bei Def Radio hier auf Radio Free FM.
Also der Jingle versteht ja keiner, glaube ich.
Ich wollte irgendeinen rausnehmen. Ich habe noch nie alle ausprobiert.
Schön.
Du hattest ja was gegen den anderen Jingle gehabt.
Ja, ich habe auch was gegen den anderen Jingle gehabt, ja. Das stimmt.
Gut. Ihr könnt uns gerne im Studio erreichen unter 0731 983 299. Ihr könnt uns erreichen im IRC auf dem Server irc.in-ulm.de im Channel Def Radio zusammen und mit Hashtag vorne dran. Ihr könnt uns auch in Twitter erreichen @dev_radio und ja.
Das Thema war Open Data.
Das Thema war Open Data, genau.
Und jetzt reden wir weiter über Open Data. Das ist ein ganz tolles Thema. Was macht man denn eigentlich so? Ich werde jetzt so ein bisschen erzählen, was denn jetzt konkret der Ulmabik oder Datalove-Gruppe gemacht hat und nicht im großen Ganzen, weil so auskennen tue ich mich jetzt auch noch nicht. Ich weiß aber, was die Gruppe jetzt eigentlich schon gemacht hat. Das klassische Beispiel, das wahrscheinlich jeder an der Uni kennt, aber vielleicht nicht unbedingt weiß, zumindest ich persönlich nicht, dass es von der Datalove-Gruppe ist, ist die Live-Abarbeiten in dem Forum. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind die Daten auch von der Open Data Gruppe. Was wird da angezeigt? Naja, die Abfahrtzeiten, die aktuelle Abfahrtzeiten von der Haltestelle Uni Süd im Forum denn. Und das ist einfach ein Bildschirm mit, wann der nächste Bus fährt. Und das ist total sinnvoll. Und das Problem ist, dass die Daten ja nicht so öffentlich sind eigentlich. Dass man die irgendwie von der SWU-Seite rauspausen muss. Deswegen gibt es ja auch nicht das im großen Ganzen. Aber was es gibt und was eigentlich viel interessanter ist, ist der Live-Map, wovon ich persönlich noch sagen möchte, dass ich die eigentlich nicht so ganz toll benennt finde. Heißt nämlich Live-Map, aber ist ja keine Live-Anzeige. Das habe ich persönlich früher verwirrt gehabt. Was macht denn der Live-Map? Naja, das ist eine Karte und wenn man die lang genug laden lässt, wenn man so einen langsamen Webbrowser hat, so wie ich, dann dauert das ein bisschen, aber dann sieht man die Fahrtdaten von aller Busse in Ulm. Und zwar alle Busse. Inklusive Haltestelle und auch Zeitangabe. Und man kann auch zum Beispiel auf irgendwelcher Bus klicken und dann stehen da halt, welche Bus es ist, wo der hingeht und andere wichtige Daten, die man vielleicht noch sehen möchte.
Hm. Als ich das erste Mal gesehen habe, waren die Daten noch nicht live. Sind die mittlerweile jetzt wirklich live oder?
Leider nicht. Gesundheit. Die Daten werden aus dem sogenannten GDFS-Daten geladen. Ich würde da nachher noch ein bisschen, wenn ich über Datenart rede, will ich noch ein bisschen mehr darüber sagen. Aber der Live-Map zeigt die Daten, die geplante Fahrten an. Und macht dann quasi eine Mittelmessung zwischen zwei Haltestellen und sagt, okay, da ist Haltestelle A und B und die Ankunft, die Abfahrtzeit da ist so und die Abfahrtzeit da ist so. Da muss die Geschwindigkeit wohl durchschnittlich so sein. Es wird gerade an diesen Karte gearbeitet. Ich hoffe, dass in die nächsten Monate oder so, dass dann ein Update kommt. Ehrlich gesagt kann ich natürlich nicht zusagen, weil ich bin da selber noch nicht beteiligt. Das ist schon ein älteres Projekt eigentlich. Ein bisschen neueres Projekt ist die Öffnungszeiten-App. Was, naja, vielleicht eigentlich ein ganz sinnvolles ist, nämlich es ist eine Karte, die anzeigt, was denn eigentlich für Laden gerade offen haben. Laden, nicht alle Laden leider. Wo die Daten herkommen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Aber es zeigt uns an, wann was offen hat und was bald zugeht. Und insbesondere zeigt es zum Beispiel an, ob der Rewe offen ist und ob ich da jetzt essen gehen kann. Und ob ich da jetzt ein Bier trinken gehen kann und so weiter.
Das ist cool, das muss ich mir merken.
Ja, das musstest du dir merken. Was auch noch cool ist, was man jetzt leider nicht live zeigen kann, ist, dass wenn es Abend ist, dass dann die Karte dunkel wird und so. Das finde ich persönlich ganz toll. Und es hat noch eine Anzeige für was ganz bald zugeht. Und auch das ist relativ sinnvoll. Weil dann weiß man, ja, ich muss jetzt los, weil sonst verpasse
ich. Man kann die Zeit einstellen. Man kann die Zeit einstellen. Wenn man sie auf später einstellt, wird die Karte dunkel.
Ja, okay, das ist doch schön. Genau. Und ja, es gibt noch mehrere Projekte auf die UMAB-Webseite. Aber bevor wir jetzt zum neuesten Projekt gehen, wo ich selber auch ein bisschen mitgeschrieben habe, wollte ich erst noch Event erwähnen, nämlich der Open Data Day 2014. Das ist leider schon vorbei. Und naja, leider. Es war total lustig eigentlich.
Ja, wir wollten ja eigentlich die Folge von 2 Wochen vorher machen, aber du hattest ja keine Zeit.
Nee, ich
glaub, da wäre ich nämlich gerade frisch rum gewesen.
Ja, genau, das war's ja. Stimmt. So sind wir überhaupt drauf gekommen, diese Sendung zu machen. Nämlich Open Data Day, das war vor den 5 Wochen, denn glaube ich. Was war das denn?
Ich habe eine Nachricht gekriegt.
Ja, okay. Sollst das vielleicht aufschreiben. Am Samstag, Datum weiß ich nicht auswendig, da gab es der Open Data Day. Was haben wir da denn gemacht? Naja, das waren Veranstaltungen, so um 10 Uhr. Am Samstag haben wir da an der Uni was angefangen. Und da war eine Gruppe zusammen und wir haben uns einfach kurz vorgestellt und dann uns aufgeteilt und haben einfach gehackt, sagen wir mal. Und dann meine ich ja hacken im Sinn von so Software zusammenbasteln und nicht irgendwie Sachen kaputt machen. Okay. Um mal ganz klar zu sein. Da sind noch ein paar weitere Projekte unterwegs. Was die Stadt ist, ist eigentlich so ein internes Ding. Aber ich kann ein Ergebnis erwähnen. Und das wäre dann der Kleiner Spatz, heißt das Projekt.
Was macht das denn? Also es hat Spaß, also schätze ich mal, es hat irgendwas mit Ulm zu tun. Aha. Fast alles, was die Detlef-Gruppe hier irgendwie macht.
Ja genau, weil es ist ja Ulm-API. Ich meine, wir sind ja Leute, die in Ulm wohnen und was mit Ulm zu tun haben. Genau. Was macht denn der Kleiner Spatz? Naja, erst ein bisschen Hintergrund. Es gibt ja ein Gesetz, halt noch nicht so lang, glaube ich, dass jeder in Deutschland oder im Land Baden-Württemberg Recht hat auf einen Kita-Platz. Und zwar eine, wie heißt es jetzt nochmal,
Kindertagesstätte.
Genau, Kindertagesstätte, Dankeschön. Dass jeder Anspruch hat auf so einen Platz. Und um das irgendwie hinzukriegen, braucht man natürlich auch Plätze, die tatsächlich da sind. Man will ja vielleicht auch wissen, wo denn die Plätze sind in Ulm. Und da gibt es ja so eine Seite von der Stadt und die hat uns so die Daten gezeigt, aber nicht so richtig. Insbesondere hatten ja eine Karte gefehlt, wo man eine Übersicht hatte. Das gab es früher noch nicht und jetzt gibt es das, nämlich das haben wir an diesem Tag zusammengebastelt, danach noch ein bisschen rumgeschraubt. Und da wird gezeigt, wo denn Plätze sind und weil das Gesetz Unterschied macht zwischen Kinder über und unter 2-3 Jahren, gibt es da auch noch einen Schalter und kann man sagen, ha, jetzt hätte ich gerne Plätze für mein Kind, der unter 3 oder oben 3 ist. Und kann man ganz gut sehen, wo jetzt die Plätze sind. Und insbesondere kann man auch ganz schön sehen, dass die Plätze in der Stadt meistens voll sind und dass die ein bisschen weiter von der Stadt hinliegen, dass die alle noch Plätze haben. Und das kann man ganz schön anwenden, um mal so einen Platz einfach zu finden. Man kann dann natürlich drauf gehen und sagen, ha ja, wo hole ich denn jetzt mehr Informationen? Naja, dann gibt es halt einen Link zu der offizielle Ulm-Seite. Gut. Insbesondere fand ich persönlich lustig, das ist nachher noch von der SWP eingebettet worden. Der SWP ist der Südwestpresse. Die haben dann so einen kurzen Artikel drüber geschrieben und haben auch der Christian Geigner kurz drüber nachgefragt. Christian Geigner ist der Beauftragte, sage ich mal, für hier steht zuständig für Grundsatzfragen 2.0 von der Stadt Ulm. Der beschäftigt sich ziemlich aktiv und ist auch bei der Data-Probe manchmal dabei. Das heißt, wir haben ja Interaktion mit der Stadt und da freuen wir uns sehr drauf. Und er hat uns auch geholfen bei diesem Projekt. Gut. Das sind so Beispielprojekte. Mehr Beispielprojekte findet man auf der Seite umapi.de, umapi.de. Und dann wollte ich noch kurz das Thema Datenarten ansprechen.
Mhm.
Ja?
Ja, was für Arten von Daten gibt es denn?
Ja, ich habe vorher schon erwähnt, es gibt ja total viele und ich habe dann von der OKFN-Webseite ein paar vorgetragen, zum Beispiel diese Geodaten oder die wissenschaftliche Daten und die Finanzdaten. Der Datalove-Gruppe, meistens halt Leuten, die nicht ich sind, haben sich bis jetzt beschäftigt mit Transportdaten hauptsächlich, insbesondere mit diese Live-Map und ein paar andere Themen. Aber wir haben ja auch was mit Haushaltsdaten gemacht. Es gab mal die Registrierung von dem Wahlverzeichnis. Man konnte ja auf einer Karte von ganz Deutschland sehen, wo denn genau die durchschnittliche Alter vom wahlbarer Person lag und so weiter. Und wir haben das auch diesen Öffnungszeiten Daten. Ja. Genau. Mhm. Oh, jetzt bin ich. Ja, genau. Das wollte ich noch erwähnen. Die Daten sind insbesondere die Fahrplandaten. Genau. Und das ist ein Format, das heißt GTFS. Das steht für das englische General Transit Field Specification, was so heißt, Daten von Fahrplänen, die man veröffentlicht. Und die zum Beispiel auch insbesondere von Google verwendet werden. Ich sehe gerade, das Netzwerk ist abgeschaltet bei uns. Ich hoffe, die Sendung geht noch ins Internet. Sonst Entschuldigung dafür.
Ich habe es nicht kaputt gemacht.
Nee. Aber ich sehe nur, dass es gerade nicht funktioniert. Das heißt, ja, wir entschuldigen uns, wenn wir nicht auf eure Fragen in IRC antworten.
Also ich habe noch keinen... Matu schreibt, dass es geht, das ist schon mal gut. Ich habe aber dummerweise jetzt die Materialliste nicht mehr vor mir, deswegen keine
Ahnung. Okay, ja, ich habe es
noch. Ich habe noch weniger Ahnung als vorher.
Genau, okay, was gibt es denn sonst noch? Meistens versucht man auch die Daten irgendwie zu visualisieren. Wie macht man das? Meistens irgendwie mit Web-Applikationen. Ich habe ja zum Beispiel so sehr viele URLs genannt vorher. Das sind meistens Webseiten. Und der ganz einfache Grund ist dafür, ist, dass man einerseits die Daten einfach runterziehen kann und andererseits, dass es sich einfach so darstellen lässt. Ich wollte eigentlich noch auf einen Vortrag hinweisen, was ich persönlich ganz lustig fand, von der TED. Ich kann jetzt leider nicht nachschlagen, wie der hieß, aber das war ein Vortrag von Ryan Garlinger heißt er, glaube ich, und der hat uns erklärt, wie man eigentlich vielleicht nicht nur irgendwie Daten visualisieren kann, sondern auch irgendwie mit Musik visualisieren kann. Oder, nicht visualisieren, aber mit Musik darstellen. Gut, aber das lasse ich dann mal außer Beachtung. Wie kann man denn so mitmachen mit dieser ganzen Gruppe? Ich habe ja vorher schon erwähnt von den Open Knowledge Foundation. Da kann man eigentlich schon sehr, sehr viel finden. Man kann natürlich auch selber loslegen und einfach auf datenulm.de gehen, schauen und sagen, hey, das sind aber coole Daten, die will ich mal anwenden und da will ich was rausbauen. Oder man kann anders rangehen und sagen, okay, jetzt habe ich eine Frage. Zum Beispiel, was ist den Verlauf von Feinstaub in Ulm über die letzten 50 Jahre? Und möchte ich jetzt wissen, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat. Und dann kann ich die entsprechenden Daten dazu suchen. Das sind eigentlich die zwei Wege, womit man hergehen kann. Das eine ist meistens das Problem, man hat die Daten nicht, nämlich bei das letzte. Aber andererseits ist es auch manchmal das Problem, wir haben jetzt Daten, möchten die irgendwie sinnvoll darstellen. Und auch das ist nicht so ganz einfach.
Ja, sinnvoll darstellen heißt ja nicht, dass man sie einfach ins Tabelle reinsetzt. Ich meine,
nee, genau.
Das bringt ja einem nichts. Ich habe zwar auch
hier. Naja, es bringt als Open Data natürlich sehr viel, weil du gibst halt erst an die anderen Leute, die was Sinnvolles damit machen kann. Und eigentlich so ein Knackpunkt bei der Datalove-Gruppe ist, dass wir zwei Leute haben, die sich mit die Darstellung auskennen und Leuten, die sich auskennen mit das Programmieren von den Sachen. Aber dass wir nicht so richtig wissen, was wir jetzt bauen sollten. Die Fahrplandaten sind da ein ziemlich gutes Beispiel von, was man wirklich erreichen kann, wenn man eine coole Idee hat und die Daten dazu. Und gerne machen wir das mehr. Und deswegen wird der Datalove-Gruppe auch vorgestellt, insbesondere an der Uni. Bald gibt es wieder so eine Erzmesser-Einführung, da sind wir vertreten. Und wir sind auch vertreten bei das semesterweise Uni-Forum, wo wir mal versuchen, die neue Generation an Studenten zu erreichen und zu sagen, hey, hier gibt es was Cooles, gibt bei uns die Möglichkeit mitzumachen und schöne Applikationen zu bauen und endlich mal Sachen aus dem Studium richtig anwenden.
Ja. Wie würdest du zum Beispiel sowas machen? Ich meine, ich habe jetzt ein Dings, das mir jetzt ständig versucht, Download-Statistiken zu erstellen, aber ich habe halt nur Text. Ist halt langweilig.
Du meinst, du hast jetzt gerade Download-Statistiken von zum Beispiel die Deaf Radio-Folgen, oder?
Genau.
Ja, okay. Ja, das kann man natürlich einfach aus den Logs rausparsen. Und naja. Jetzt muss man gehen.
Es geht, ja, aber der Rechner ist halt eine halbe Stunde lang beschäftigt.
Wirklich jetzt? Okay, dann möchte ich nachher die Log mal sehen. Aber das ist ein anderes Thema. Was macht man denn? Naja, in dem Fall kann man zum Beispiel eine ganz einfache Grafik bauen. Und kann man einfach darstellen, welche Folge am meisten Downloads hat und die zum Beispiel ordnen. Was bei Open Data natürlich sehr oft gesehen ist, dass Daten irgendwie auf einer Karte geplottet werden. Weil es ist ja 90% der Fälle eigentlich, naja, das ist übertrieben, aber in vielen Fällen ist es total sinnvoll. Wir haben das gesehen bei dieser Live-Map, da wird halt angezeigt, wo der Bus fährt zwischen dieser Haltestelle. Wir haben das gesehen bei den Kita-Plätzen, wo halt insbesondere angezeigt wird, wo denn die Kita-Plätze genau sind. Und ein anderes Beispiel ist aber die Haushalt. Die Haushalt wird meistens dargestellt als einen großen Block von Geld, das ausgegeben wird und das wird dann halt unterteilt in verschiedene Klassifizierungen, die irgendwie von zum Beispiel der Bund einfach vorlegen und dann kann man halt immer kleinere Blöcke machen und immer mehr Detail zeigen. Aber es gibt natürlich sehr viele Darstellungsarten. Und ich glaube, wenn du richtig wissen willst, wie du das am sinnvollsten darstellst, dann solltest du einen Medieninformatiker fragen. Ich bin leider kein Medieninformatiker. Aber ich finde es einen der ganz tollen Aspekten von der Datalove-Gruppe, finde ich, dass ich jetzt auch mal richtig so, naja, Ahnung habe nicht, aber dass ich halt ein bisschen mitkriege, wie man sich darüber entscheidet. Und das finde ich auch einen der großen Vorteile von zum Beispiel hauptsächlich für Informatikstudenten natürlich, dass wenn man mal bei so einer Gruppe mitmacht oder zum Beispiel auch bei der Radio, dann kann man eigentlich sehr viel aus dem Studium rumlernen, dass man nachher sehr gut anwenden kann und wo man halt wirklich was lernt und was lernt, das nicht jeder weiß. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit von Informatiker geredet und von Studenten. Es ist sehr schön, dass Studenten das machen, weil Studenten haben ja Zeit. Naja, vielleicht auch nicht so ganz, aber Studenten haben relativ viel Zeit, behaupte ich immer. Und eigentlich hätten wir sehr, sehr gerne, dass auch Nicht-Studenten mal mitmachen. Das ist insbesondere hätten wir gerne Leute, die zum Beispiel Ideen beitragen. Weil ich habe ja vorher gesagt, wir haben ja diese Daten und wir haben Leute, die Sachen implementieren können. Aber wir haben ja keine Idee oder nur relativ wenige Ideen, von was man jetzt richtig machen kann. Und eigentlich wäre es sehr cool, dass wir uns mit Nicht-Informatiker, sage ich immer, auseinandersetzen und jetzt mal entscheiden, was jetzt wirklich jemand helfen würde. Das ist noch das fehlende Aspekt bei der Detlef-Gruppe in Ulm. Wenn man zum Beispiel in Berlin, glaube ich, rumschaut, kenne ich mich leider nicht sehr gut aus, aber da gibt es halt auch eine relativ aktive Community. Und da ist es eher andersrum. Da haben die weniger Daten zur Verfügung, aber die haben halt richtig viele Leute, die da aktiv beschäftigt sind. Unsere Gruppe sagt immer, wir haben eigentlich ein Luxe-Problem. Wir haben sehr viele Daten, aber wir haben ja sehr, sehr wenig Leute. Wir sind meistens so 5 bis 10.
Ja, und das Problem ist ja normalerweise, dass du dann zu viele Leute hast und nicht genug Daten, damit du irgendwas anfangen kannst. Weil,
ja, genau.
Ich meine, wie viele Städte haben jetzt ihre Verkehrsdaten irgendwie öffentlich?
Was ist öffentlich? Ist öffentlich für Google? Dann haben, glaube ich, fast alle. Von sehr vielen liegt, glaube ich, in GTFS diese Daten vor. GTFS ist nämlich das Format, das von Google verwendet wird, um auf Google Maps so Planung von Fahrplänen-Sachen zu machen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Deswegen, es liegt für sehr viel vor, aber vielleicht nicht unbedingt für alle zugreifbar. Die Haushaltsdaten sind, glaube ich, relativ breit veröffentlicht. Ich kann das jetzt nicht festlegen, aber zum Beispiel auf Baden-Württemberg-Ebene und auch auf Ebene von Ulm sind die Daten eigentlich weit verbreitet und kann man da reinschauen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für das politische Prozess.
Ich würde sagen, noch ein bisschen Musik, dann reden wir wieder weiter.
Gerne.
So, hoffentlich funktioniert das jetzt. Ach, Mann.
Ja.
Komm schon. Okay, das hier und das. Ich habe halt so ein komisches Skript, das halt wenn jeder mal durchläuft und ich das regelmäßig anschauen muss. Ich habe das Skript, dass es für mich ein Lock durchgeht. So, willkommen zurück bei Def Radio.
Okay.
Hier auf Radio 3 FM.
Kurz Verwirrung da.
Ja.
Gut.
Ja. Über was wollten wir nochmal reden? Das Thema war Open Data oder Open Alles, halt besser gesagt.
Open Alles eigentlich. Wir haben eigentlich bis jetzt eigentlich nur über Open Data geredet.
Mhm. So, was ist jetzt die Verbindung von Open Data zu anderen offenen Sachen?
Zum Beispiel Open Source. Ja.
Okay.
Nee, eigentlich habe ich Open Source natürlich schon gebracht. Ganz am Anfang haben wir schon mal geredet von Open Source und was es jetzt genau soll, habe ich natürlich nicht erklärt. Aber das Grundidee versteht, glaube ich, jeder. Ich habe meinen Quellcode von irgendwelches Programm, das was herstellt und ich veröffentliche die Code, sodass ich andere was Sinnvolles damit bauen können. Ebenso mache ich das Gleiche mit jetzt Daten von zum Beispiel Stadtverwaltung und so und veröffentliche die Daten, damit ich mit anderen Leuten sinnvolle Sachen damit bauen könne. Muss übrigens nicht unbedingt sinnvoll sein, es kann natürlich auch einfach lustig sein oder einfach interessant sein. Zum Beispiel gab es von der OMAPI auch eine App, kleine App, der halt einfach gezeigt hat, wie viele Vorname wie oft vorkommen an der Uni Ulm. In die Listen von Mitarbeitern und so. Genau. Interessanten Ergebnis. Aber was gibt es denn da sonst noch? Naja, es gibt zum Beispiel noch, das nennt sich Open Science. Was ist das denn? Naja, es ist offene Wissenschaft, wie die Name eigentlich schon sagt. Und die Grundidee ist eigentlich sehr ähnlich an Open Data. Wiederum haben wir dieses Mal nicht die Verwaltung, sondern dann irgendwie Wissenschaftler, so wie ich selbst zum Beispiel. Und die arbeiten ja. Und die arbeiten insbesondere mit Geld, das von der Stadt kommt oder von das Land oder von der Bund oder von irgendwelches Forschungsinstitut. Meistens sind es ja öffentliche Gelder und wenn die Gelder öffentlich sind, dann sollte vielleicht die Ergebnisse auch öffentlich sein. Das ist leider in der Praxis nicht so einfach. Da gibt es eigentlich sehr viele Aspekte. Erstmal ist natürlich die ganze Finanzierung, wie wird überhaupt die Wissenschaft finanziert. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist für Open Stern eigentlich nicht so interessant. Was aber interessant ist, ist erstmal das Publizieren von den Sachen. Für die nicht so ganz bekannt sind mit der wissenschaftlichen Praxis, das geht folgendes, Wissenschaftler gehen her, denken sich irgendwelche Lösungen aus oder irgendwelche Theoremen, machen eine Analyse meistens oder schreiben einen Beweis, wenn es Mathe ist zum Beispiel, und schreiben das dann auf in ein Paper und schicken das ab zu einem Fachjournal, heißt es, glaube ich.
Ja.
Ja, genau. Und ja, gibt es irgendwie Fachartikel und die werden dann von anderen Wissenschaftlern gelesen und die sagen dann nachher von, hey, das ist gut, das hat funktioniert und es stimmt alles, was drinsteht. Aber dafür, um halt Wissenschaft zu machen, muss man erstmal wissen, was es überhaupt gibt. Ich meine, man kann natürlich ein Buch aufschlagen, aber meistens ist, was im Buch steht, nicht halt die Grenze von der Wissenschaft. Weil meistens werden ja ständig neue Sachen veröffentlicht. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, dass man als Wissenschaftler Zugriff hat auf die Papiere, die von anderen publiziert werden. Das Prinzip ist leider in der Praxis nicht so, weil es gibt ja Leute, die die Sachen publizieren. Und das sind zum Beispiel der Springer und Elsevier sind da sehr bekannte Namen. Und die publizieren halt wissenschaftliche Fachjournalen und die Fachjournalen sind meistens recht teuer. Und da gibt es seit so 10 Jahren, glaube ich, seitdem es das Internet gibt, eigentlich ist das Grundidee, warum können wir das nicht alles ins Internet stellen und einfach die Sachen publizieren und fertig. Das Grundidee nennt sich Open Access und in die letzten paar Jahren hat sich das erweitert. Nämlich möchte ich nicht nur die Publikationen, die eigentlich nur die Conclusions sind, halt was da rausgekommen ist und nicht das, was eigentlich passiert ist. Das wäre natürlich sehr interessant, wenn ich zum Beispiel Wissenschaftler bin und mal nachvollziehen möchte, was die anderen jetzt eigentlich gemacht haben, ohne dass ich das ganze Experiment wieder wiederholen muss, wo ich vielleicht Fehler machen könnte oder jemand anderes Fehler machen könnte. Das ist das Prinzip von Open Science. Man veröffentlicht die Daten, die zu dem Paper gehören. Und da sind wir eigentlich wieder zurück bei Open Data. Nämlich, es ist das Veröffentlichen von Daten, ja. Leider ist es in der Informatik nicht so weit verbreitet, aus viele Gründe eigentlich. Aber wenn wir zum Beispiel in die Physik denken, ich glaube, jeder von euch erinnert sich diesen LHC, diesen Large Hadron Collider.
In Genf, im CERN, ja?
Ja, je nachdem, in Frankreich oder in der Schweiz oder ja so halb der Untergrund irgendwo in Hinweis.
Ja, es ist so internationales Gebiet mit einem Schmuggeltunnel durch, ja, ich weiß.
Ja, genau. Das ist ganz kompliziert. Aber das Tolle dran ist dass die Experimente, die gelaufen haben, die über irgendwie gigabyteweise Daten die sind da rausgekommen, weil das sind ja ziemlich detaillierte Instrumente, die da laufen. Und alle diesen Daten sind irgendwann veröffentlicht worden. Und die kann man halt, man kann aufs Internet suchen und mit ein bisschen Aufwand kann man dann halt die Sache runterladen und einfach normal anschauen, was da genau drin steht.
Ja, aber dafür, dass es öffentlich ist und so weiter, hat man relativ erstaunlich wenig davon mitgekriegt, dass sie das Higgs-Boson, also das Teilchen, wo sie eigentlich gesucht haben, mit diesem Riesen aufbaut, dass sie das überhaupt gefunden haben. Ich habe das so im Nebensatz irgendwann mal gehört, dass sie es gefunden haben.
Wirklich? Weil das ist ziemlich verbreitet worden damals. Du bist nicht mit das Bicep-2-Programm verwirrt, was vor ein paar Wochen kam.
Nee, anscheinend haben sie es schon irgendwie ewig lang gefunden. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe danach gesagt, okay, muss mal gucken, irgendwann, wenn ich Zeit habe, gucken, ob sie es wirklich gefunden haben. Aha. Weil eigentlich ist das doch der Hauptgrund von diesem Ding gewesen. Da müsste doch ein bisschen mehr gekommen sein.
Genau. Naja, es ist halt ein mehrstufiges Programm gewesen. Ich meine, ich bin ja kein Physiker. Ich werde jetzt nicht erklären, wie sie das genau gemacht haben.
Ja, sie haben irgendwie da 5 Programme gleichzeitig. Der Ring ist ja 3 Kilometer breit.
Bestimmt. Nee, das ist viel größer. 30 ungefähr.
Ja, zumindest ist er riesig. Und sie haben da irgendwie mehrere Aufbauten. Und für jedes Projekt haben sie halt mehr oder weniger mindestens 2, weil es ist ja Usus, dass man es an 2 verschiedenen Orten der Welt, auch wenn sie nur nebeneinander liegen oder so, ist es egal. Es muss an 2 verschiedenen Orten der Welt von 2 unterschiedlichen Leuten festgestellt werden. Mhm. Weil man muss es ja überprüfen, ob die anderen nicht Mist gebaut haben.
Genau.
Wie zum Beispiel das, was kam da irgendwann mal? Das Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit, die sie gemessen haben.
Das war nicht sie, sondern das war 2 Gruppen. Nämlich haben die Folgendes gemacht. Die haben in dem LHC halt ein Experiment laufen lassen, das Neutrinos generieren sollte. Hat es auch getan. Und die haben dann, weil die Dinge ja mit Lichtgeschwindigkeit gehen, ist es ja schwierig, die auf ganz kurzen Bereichen zu messen, haben die einfach Folgendes gemacht. Die haben in Italien so ein Ding aufgestellt und gesagt, jetzt messen wir die da. Das Problem von Neutrinos ist nämlich, dass die sehr schwierig zu detektieren sind. Da braucht man einen riesen Wasserbad meistens und dann kann man die detektieren. Und das haben die da aufgebaut, aber die haben so eine Teileinstellung falsch gemacht und deswegen sah es aus, als wäre das schneller als Licht. Und das haben die dann auch nachgeprüft. Die haben sogar, wie eigentlich Open Science sagt, dass die es machen sollen, haben die Daten veröffentlicht und haben gesagt, hey Forschungsgruppe, wir glauben, hier gibt's Mist. Bitte helf uns und find raus, was los ist. Und das hat funktioniert. Und bei dem Higgs-Boson, wovon du gerade geredet hast, da war ein ähnliches Problem. Die haben ja sehr viele Daten gesammelt. Über mehrere Jahre hat es gedauert, bis sie sicher waren, dass es das war und nicht was anderes. Und deswegen ist es auch in die Presse so ein bisschen schwammig gewesen, zumindest für mich persönlich. Sie haben da halt veröffentlicht irgendwann, ja, wahrscheinlich gibt es jetzt der Higgs-Boson. Mit Wahrscheinlichkeit X und danach kam noch eine Nachricht nach ein paar Monaten. Wir sind jetzt fast sicher, dass wir das Higgs-Boson gefunden haben. Und danach kam noch, wir haben das Higgs-Boson gefunden, zumindest ein Partikel, das sich genauso verhält wie ein Higgs-Boson, die halt vorgesehen ist mit die Energieniveaus und so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. ja. Das ist ja nicht so einfach, Wissenschaft. Und weil man ja so viele Fehler machen kann, gibt es ja genau diesen Open Science. Mhm. Ein anderer Bereich, wo man das anstrebt, ist, glaube ich, in der Medizin. Konkrete Beispiele habe ich da leider nicht so viele, außer das Genome-Projekt, das schon sehr lange läuft. Aber das Problem bei Medizin ist ja immer, wir machen ja irgendwelche Tests und gerade in die letzte Zeit sind da sehr viele Leute dabei, die sagen, ja, all diese Studien, die werden von irgendwelchen Geschäften finanziert und das sind manchmal vielleicht gefälschte Sachen dabei und so weiter. Und in solchen Fällen wäre halt das Veröffentlichen von diesen Daten wäre eigentlich das, was man machen sollte, damit man sagen kann, hey, wir haben keinen Mist gemacht, weil hier sind die Daten, prüf es mal nach. Wenn ihr Fehler findet, okay. Aber solange da keine Fehler da sind, kann man ja auch nicht irgendwie schreien gegen so ein Geschäft und sagen, ihr habt einen Mist gebaut, weil ihr seid ja Geschäft und ihr habt ja Belang dabei, irgendwie Geld zu verdienen.
Ich wollte noch ein bisschen was zu Open Access nochmal was sagen. Gerne. Und zwar, zufälligerweise habe ich es gerade auf, die 41. Konferenz in Informatikfachschaften, auch kurz KIF genannt, die 41.0. hat eine Resolution beschlossen, wo sie gerne haben wollen, dass Abschlussarbeiten ich muss nochmal nachlesen.
Ja.
Dass man eben die Studierenden und Dozenten über das Open Access Prinzip aufklärt und dass man da darauf hinarbeitet, dass halt alles öffentlich wird und was da rauskommt.
Genau, da gibt es auch verschiedene Projekte von zum Beispiel der Uni hier, der Uni Ulm aus. Da ist die KIDS, das ist die Gruppe, die Kommunikations-, Informations- und irgendwas macht, nämlich die Bibliothek und so weiter, aber auch das Internet betreibt. Die sind aktiv dabei zu sagen, jetzt soll man aber richtig Open Access machen. Und das wird für viele Bereichen wird das unterstützt. Und so langsam sind die Journalen auch dabei, dass sie halt die Möglichkeit bieten, dass Artikel in Open Access werden. In der Informatik ist das leider noch nicht so groß, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Von der EU aus gibt es das Projekt Open Air mit einer E da hinten. Ich weiß nicht, wie man es eigentlich richtig ausspricht.
Das ist einfach nur eine, so glaube ich, eine alte Schreibweise von Air, nur damit es sich abhebt von dem anderen Open Air, was es gibt.
Was ist denn der andere Open Air?
Ja, Open Air Konzert.
Ach so, jetzt. Ja.
Aber R, also R mit E ist einfach nur eine alte Schreibweise.
Nee. Ich glaube, es steht nämlich, weil ich mache gerade die Webseite neu auf, und da steht Open Access Infrastructure for Research in Europe. Das ist A-I-R-E.
Ja, aber das spricht man immer noch R aus.
Das spricht man immer R aus, okay. Aber gut, das heißt dann Open Air. Das ist ein Portal, wo man von der EU, das muss ich vielleicht noch zu Kontext sagen, der EU fordert sehr viel Forschungsprojekte. Das sieht man nicht immer, aber öfters mal gibt es halt so Projekte und die werden halt unterteilt in Menge von Geld. Und die Menge von Geld wird halt ausgegeben im zum Beispiel das Rahmen des FP7-Projekts. Das ist schon länger vorbei. Das läuft gerade. Aber das Geld ist schon vergeben und jetzt gibt es in die nächste Zeit gibt's eine Gruppe von Projekten, das heißt dann noch Horizon 2020. Da gibt es ein Pot Geld wieder für viele Forschungsprojekte. Und da gibt es jetzt die Verpflichtung, dass diese Open Access Regeln gefolgt werden. Das heißt, Sachen, die veröffentlicht werden im Rahmen dieses Projekts, werden immer auf diesem Open Air System veröffentlicht. Und das ist, glaube ich, die Entwicklung, die wir brauchen. Und jetzt brauchen wir noch eine Entwicklung, weil ja, es ist, wie gesagt, schön und gut, wenn die Sachen da sind, aber jetzt möchte ich gerne auch noch die Daten dazu haben. Und wenn wir da sind, dann sind wir, glaube ich, bei die Utopie, naja, Utopie ist übertrieben vielleicht, aber halt an die Stelle, wo ich als Bürger hergehen kann und mit Büchern das Wissen sammeln kann und das dann nachvollziehen kann, was die Leute alles gebaut haben. Und das ist, was wir bei Open Data idealerweise auch hätten. Nämlich, wir haben Daten, wir können nachprüfen, was da gemacht ist, wir können auch neue Ideen ausdenken und ja. Wollte ich da noch was zeigen? Ich glaube es eigentlich nicht. Es kam gerade die Frage, ob das der Tetris-Melodie gespielt werden kann. Bitteschön.
Ja? Naja, ich da mir langsam die Musik ausgeht und du noch eins drin hast, spielen wir es einfach mal. Ich
kann mehr drin tun, aber spiel es mal ab.
Ich spiele es mal ab. Hoffentlich leckt es jetzt nicht.
Ja, vermutlich schon, aber das ist egal.
So, die Sendung war Def Radio mit der Folge Nummer
259.
259, genau. Im Studio waren Ricky und Renz.
Renz, ja. Ich wollte noch so eine Sache sagen, nämlich allen, die jetzt zugehört haben und meinen, das Data läuft, das ist doch ganz toll. Geh bitte auf die UMAP-Webseite. Da gibt es Infos, da gibt es Daten. Da gibt es Links zu anderen Sachen, da gibt es insbesondere auch das nächste Treffen, das die Datalove-Gruppe hat. Und das seid ihr gerne eingeladen. Und naja, hoffentlich bis dann.
Ja, hoffentlich bis dann.
Zuhören.
Thema in 2 Wochen sehen wir dann, was es wird.
Ja, Lizenzen vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen.
Okay, wenn ich jetzt anmache, reicht's genau die Zeit.
Ja, genau.
Tschüss.
Tschüss.